Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Bei meinem Besuch 2009 in Prashanthi Nilayam lernte ich Ulla Sebastian kennen. Vor 22 Jahren kam sie das erste Mal zu Sai Baba und schrieb danach ihr Buch Erfahrungen mit Sai Baba in Indien. Für viele Menschen war dieses Buch damals der erste Kontakt mit Sai Babas Lehren. Jetzt, 2009, ist sie zum zweiten Mal hier und mich interessiert natürlich, was hat sie eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Und sie lud mich ein, sie zu besuchen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Die Häuser in Puttaparthi werden immer höher, Häuserschluchten rücken immer dichter zusammen. Der Fahrstuhl streikt, ich kraxele schwitzend in den 8. Stock eines dieser neuen Hochhäuser. Dort wohnt Ulla Sebastian. Oben angekommen werde ich von einem überwältigenden Ausblick belohnt. Puttaparthi mit all seinem Schmutz und dem Lärm bleibt dort unten zurück. Ich tauche ein in eine andere Welt. Eine Dachterrasse, ca. 50 Quadratmeter, Licht, Weite, Stille. Der Blick streift über den Chitravatri-Fluss hinüber in die Berge. Da unten inmitten der Häuserwüste von Puttaparthi sehe ich von hier oben überrascht einen großen Palmenhain, ein kleiner Rest ursprünglicher Natur. Kaum kann ich mich von diesem Anblick losreißen, aber ich bin hier aus einem anderen Grund hier. Ulla, ich möchte gern von dir wissen, wie war das damals vor 22 Jahren? Wie alt warst du damals eigentlich?
Ich ging auf die 40 zu und hatte zu der Zeit eine Professur für Psychopathologie, war aber sehr unzufrieden und fühlte mich isoliert und hatte das Bedürfnis, mit Gleichen gemeinsam etwas an der Veränderung des Bewusstseins zu tun. Und das sah ich an der Fachhochschule für mich nicht gegeben. Und ich bin dann nach Fintown gefahren. Das ist eine Gemeinschaft im Nordosten Schottlands, eine spirituelle Gemeinschaft, und habe dort einen Mann getroffen, der gerade von Sai Baba gehört hatte und hat gesagt, da musst du hinfahren, das ist Gott, das kannst du dir ja nicht entgehen lassen, diese Chance. Wo hat man dann schon mal Gott? Das hat mich nicht sehr überzeugt, ich bin eher ein sehr kritischer Geist und habe gesagt, naja, das kann ja jeder behaupten, wir haben ja mittlerweile viele auf dem Planeten, die ihre spirituellen Aufgaben wahrnehmen. Und dann aber hatte ich eine Lesung bei einer Frau in Fintown.
Was heißt das?
Heißt, dass sie sozusagen mein Energiefeld liest und mir dann sagt, was ansteht, was wichtig ist. Und dann hat sie gesagt, ja, also ich sehe drei Teile. Ein kleines, unschuldiges, sehr lebendiges Mädchen, was sehr isoliert ist. Ich sehe einen Baum, auch der ist isoliert. Und ich sehe eine sehr gut gefügte Fassade, die sich sehr gut behauptet im Leben draußen. Aber es ist eine äußere Fassade. Und diese drei Teile sind nicht miteinander verbunden, die stehen da. Und hat dann gesagt, ja, also wenn du noch einmal die Liebe wirklich erfahren willst und diese Liebe nicht missbraucht wird, dann musst du zu jemandem gehen, der diese Liebe nicht missbrauchen kann. Dann habe ich gesagt, dann meinst du sicher Sai Baba. Und hat sie gesagt, genau den meine ich. Ich war sehr berührt von ihren Aussagen und habe mir dann auch nochmal Fotos angesehen und sah, ja, da war in der Tat ein sehr lebendiges, begeistertes Mädchen von 3 Jahren auf den Fotos. Und mit 6 war eine Maske, die eine Schultüte hielt, aber es war niemand mehr da. Und dachte, aha, in der Zwischenzeit muss was passiert sein. Aber das wusste ich nicht. Und das hat sich dann erst viele Jahre später in Fintan herausgestellt. Und das ist das, worüber ich jetzt im Moment hier schreibe, sozusagen als Ergänzung zu diesem Buch oder der Zeit vor 22 Jahren. Ich bin dann nämlich aufgebrochen. Also ich habe dann meine Professur an den Nagel gehängt, habe gesagt, ich gehe. Das ist für mich nicht befriedigend, ich möchte etwas anderes tun. Habe all meine Sachen verkauft und habe einen sehr radikalen Schnitt gemacht und habe gesagt, so, ich gehe jetzt nach Indien und dann schaue ich weiter, was von da aus passiert. Und alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Koffer. Und dann habe ich mich hierher aufgemacht in den Ashram.
1987.
Ja, 86, 87. Bin hier angekommen, natürlich sehr skeptisch. Und mein erstes Geschenk war, dass Baba 6 Wochen wegfuhr. Ich hatte den Ashram für mich alleine. Ich bin auch nicht hinterhergefahren, sondern habe gedacht, wunderbar, jetzt habe ich endlich mal Zeit für mich. Ich meine, ich hatte zu der Zeit außer der Professur auch die Leitung von einem großen Ausbildungsinstitut. Ich hatte eine Praxis, ich schrieb Bücher und hatte gedacht, das kann nicht bis 60 so weitergehen, das schaffe ich nicht. Und war immer für sehr viele Menschen verantwortlich und jetzt saß ich hier, Gott geschenkt, nur für mich verantwortlich und habe diesen Meditationsbaum lieben gelernt. Der hatte für mich da eine besondere Bedeutung. Der stand damals noch sehr in der Einöde. Da war nichts weiter drumherum. Es gab nur den Baum und dann die karge Landschaft drumherum. Und dieser Baum war wie ein Teil dessen, was Magdalena, so nenne ich sie dann in dem Buch, beschrieben hatte. Es war sozusagen ein Teil von mir. Und was sich dann entspann, war ein Dialog zwischen 3 Teilen. Einmal Jivatman, das ist das kleine Mädchen, die unschuldige Seele, die dann also in ständigen Dialogen war mit Ahamkara, das soziale Selbst, und mit Buddhi, dem Zeugen oder dem neutralen Beobachter. Diese 3 waren also im Dialog in diesem halben Jahr, um das Geschehen, was sich dann entfaltete, zu kommentieren. Ahamkara guckte sich das alle an und sagte, mein Gott, ist ja schrecklich, hier diese vielen Leute und wie die da sitzen, immer so anbetungsvoll, das ist ja fürchterlich. Und Jivatman sagte, ich möchte aber auch. Und Buddhi sagte, streitet euch nicht immer, sondern schaut erst mal überhaupt, was sich entwickelt. Und dann war es eine sehr langsame Annäherung. Er war viel da, er hat mich oft angeguckt und ich habe immer gedacht, bleib mir fern. Oder Ahamkara hat gesagt, bleib mir fern. Jivatman hat gesagt, toll, komm näher. Und dann bin ich natürlich hier durch die ganzen Erfahrungen durchgegangen, die ja jeder macht, gell, dass man von den Zevadals rausgeschickt wird und dass man dann dahin gesetzt wird. Und es gibt ja dann sozusagen, also in meiner heutigen Vorstellung, ein Energiefeld, was einen ja hin und her bewegt. Das sind ja nicht die Zevadals, sondern es gibt ja ein Feld, was einen hierhin bewegt, dahin bewegt und die Dinge konzertiert. Und er ist jemand, der ist hier und kreiert hier natürlich ein Energiefeld, in dem die Dinge schnell geschehen. Nicht? Die Antworten sind ja sehr unmittelbar da, ne? Kommen ja vom Quantenphysikalischen, weil das etwas ist, was ich mal gesehen habe. Also das erste Mal, als ich das Auge öffnete, habe ich es gesehen. Ich musste Dinge sehen und ich sah die Lichtwellen, die das Universum ist. Und dann habe ich mit Quantenphysik angefangen und ich nutze das zum Erklären heute. Ich sage, wir haben eben verschiedene Frequenzen. Natürlich sind solche, ich will jetzt gar nicht sagen, erleuchteten Meister. Da fällt mir der Dalai Lama zu ein, wo wir dann im Retreat saßen und jemand ihn fragte, ob er erleuchtet sei. Und dann hat er gesagt, ich erleuchtet? Hört man nicht, dass ich eine Erkältung habe? Daraufhin lachte alle schallend und dann hat er gesagt, ach, wenn ich in diesem Leben ein kleines Stück vorankomme, bin ich froh, denn ich bin im Grunde faul und mache meine Praxis nicht gründlich. Ich dachte, das ist der Spiegel, gell? Was heißt es schon? Natürlich gewinnen wir alle mehr an Licht. Und natürlich gibt es verkörperte Wesen auf dem Planeten, die eine große Menge Licht halten können. Es ist eine Frage der Größe des Stroms oder der Größe der Ausstrahlung, der Ausdehnung, die jemand hat. Und natürlich ist es sinnvoll, von denen zu lernen, die vor einem im Strom sind. Man wäre ja blöd, wenn man es nicht täte. Und das wäre eher das, was ich sagen würde, wenn man schon die Gelegenheit hat und merkt, es könnte einem gut tun, zu sehen, was kann jemand denn halten? Aber ich würde nie sagen zu jemandem, wo ich denke, für den ist Gott sowieso ein Problem. Das ist Gott, der denkt ja, die hat ja eine Schramme. Govinda Jai Jai Gopala Jai.
Mithilfe dieses Energiefeldes hattest du dann ja die Gelegenheit und das große Glück, noch mit Kasturi, damals 90-jährig, zusammentreffen zu dürfen.
Ja, 2 Tage nachdem ich gesagt hatte, sozusagen zum Universum, ich glaube, ich würde gerne mal Kasturi treffen. Ich lese das jetzt einfach mal vor, nicht? Dann ist es ein bisschen... Oh, der Meister arbeitet aber schnell hier bei der Erfüllung meiner Wünsche, staune ich. Und du misstraust ihm ständig, meint Shivatman sanft. Es könnte ja auch Zufall sein, sagt Ahamkara. Wir gehen zu Professor Kasturi. Er empfängt uns im Vorraum seiner Wohnung auf seiner Lagerstatt vor seiner Bücherwand. Krankheit und die Schwäche des fast 90-jährigen Leibes verurteilen ihn zum Liegen. Doch schränkt die seine Lebendigkeit, seine geistige Wachheit nicht ein. Was ist der Körper, lächelt er. Er ist verbraucht. Die Hand schnippt ihn beiseite. Aber die Seele ist jung. Ich glaube es ihm aufs Wort. Du schreibst ein Buch über Swami, fragt er mich. Ein Buch über Swami? Ich bin verwirrt. Nein, ein Buch über Swami will ich nicht schreiben. Den Wundermann, den Avatar. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich schreibe über den Ashram, über meinen Prozess hier. Mit dem wissenden Blick, der durch meinen Schutzwall dringt, sieht er mich an. Mit wem spreche ich hier? Mit Kasturi? Mit Baba? Mir ist höchst unbehaglich zumute. Ich trete die Flucht nach vorne an. Mich irritiert der äußere Rahmen hier, sage ich. Ich rede schnell und hastig. In mir kann ich zu meiner inneren Quelle finden. In meinem Herzen spüre ich Babas Kraft. Aber außen kann ich mich nicht auf ihn beziehen. Er ist innen und außen. Es ist dasselbe. Ich bin skeptisch. Swami sagt, wenn ich das Wort Mangofrucht höre, weiß ich um die Süße. Habe ich die Frucht aber in der Hand, kommen die Zweifel. Swami verwirrt dich. Holt er dich in die Nähe, pflanzt er zugleich die Furcht in dich ein. Wenn er dich gelobt hat, macht er dich lächerlich. Und warum? Er schäumt die Milch deines Herzens auf, um das Beste daraus zu gewinnen. Ghee, das kostbare reine Butteröl. Gott. Nur Herzensmenschen finden die Butter. Die Buttermilch ist das Geschenk für die Intellektuellen. Ja, davon handelt das Buch. Wie man Butter gewinnt, lache ich. Reines Butteröl. Brauchen wir einen Meister? Ist Dasoham ein notwendiges Stadium? Meine zweite Frage drängt. Hattest du einen Meister? Ich weiß es nicht. Ich hatte viele Lehrer. Ein Meister schult den Charakter, nicht nur das Gehirn. Ohne einen Meister ist es schwer, sich selbst zu erkennen. Dieser Meister war meine psychoanalytische Mutter, der Spiegel, in dem ich mich neu entdecken konnte. Er nickt. Swami ist kein gewöhnlicher Meister, sagt Professor Kasturi. Er ist der Meister der Meister. Der Meister jenseits der Meister. Der Weg und das Ziel. Der eine, der als viele Gottheiten erschienen ist. Mit ihm brauchst du keinen anderen Meister mehr. Wie erkenne ich seine Stimme in mir? Sie ist unverwechselbar. Du unterdrückst dein Selbst. Die Bemerkung trifft mich unerwartet, fährt mich stechend ins Herz, treibt mir die Tränen in die Augen. Ich kämpfe um meine Fassung. Sei dein eigener Zeuge, beobachte, verbinde dich nicht damit, sagt er. Ich bin sprachlos, ringe um meine Distanz. Ich sitze auf der Stuhlkante, warte auf eine günstige Gelegenheit, mich höflich zu verabschieden. Der Zeiger der Uhr rückt vor. Er muss doch langsam müde werden, flehe ich. Er wird nicht müde. Ich lächle, wohlwissend, dass nichts mehr stimmt. Nach einer Stunde verabschieden wir uns. Erst gegen Abend erwache ich aus meiner Betäubung. Das war die Handschrift des Meisters, sagt Buddy ahnungsvoll. Es ging dann um die Frage, als Baba das zweite Mal wegfuhr, fahre ich jetzt hinterher oder nicht? Ich war natürlich wieder mal nicht willens, hinterher zu fahren, sondern dachte, wunderbar, habe ich den Ashram wieder für mich, alles ruhig, habe meinen Meditationsbaum, Baba ist eh überall, warum soll ich da hinterher dackeln? Wie das hier jeder macht, das mache ich nicht. Und dann traf ich einen Mann und der verfügte über sehr viel Wissen und der guckte mich auch an und sagte, du willst da hinterher, fahr. Und dann bin ich also nach Whitefield gefahren und da ist ja damals zumindest, also wir haben ja damals auch hier noch keinen Tempel gehabt, sondern haben ja auf Sand gesessen und Whitefield war ja auch sehr eng in Kontakt noch zu Baba. Und da spürte ich dann tatsächlich auch, wie mein Herz sich öffnete und wie er sehr stark auf mich zukam und mich wirklich holte. Also das war dann nochmal eine ganz wichtige Erfahrung, denn das war ja der Punkt, für den ich hergekommen war. Wie komme ich zu meinem inneren Kern, also dem, was ich Jivatman nenne, der Seele, weil ich darüber zurückgeführt wurde an meinen Beruf. Und als ich hierher kam, habe ich gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es ist mir zu viel. Ich habe so mein ganzes Leben im Dienst an anderen verbracht. Das möchte ich nicht weiter tun. Das war so das erste Signal, so schnell komme ich da nicht raus. Die Arbeit bleibt. Und dann war zu der Zeit ja ständig die Parole, dass die Ausländer nur 4 Wochen bleiben durften und dann aus dem Ashram entfernt wurden. Ich habe also ständig damit gerechnet, dass ich gehen muss, und ich gehöre dann eher zu den Leuten, die gehen, bevor sie gehen müssen. Und immer wenn ich gerade im Aufbruch war, um zu gehen, passierte etwas, was sehr deutlich machte, du bleibst. Sei es, dass jemand sagte, du musst ihn um Erlaubnis bitten, ob du jetzt gehen darfst. Und ich hatte also für mich eine Technik entwickelt, des Briefeschreibens, wo der Brief immer so formuliert war, dass am Schluss stand, wenn du ihn nimmst, heißt es ja, und wenn du ihn nicht nimmst, heißt es nein. Und in einem dieser Briefe, ja, es ist fein, ich bin bereit, ich kann jetzt gehen. Und dann guckte er mich nur an und sagte, sodass ich dann dachte, okay, geh besser nicht. Und ich saß dann plötzlich in dem Tempelraum, statt dass ich weg war, noch zusammen mit 2 anderen. Und dann stellte sich heraus, dass eine von den beiden anderen sehr krank wurde. Und dann habe ich sie hier praktisch gepflegt. Gegen den Rat aller Ärzte. Und ich wusste aber, also ich war in der Zeit in so einem minderen Kontakt mit Barbara, dass ich wusste, das ist richtig. Sie hatte also irgendeinen Abszess am Bein, was immer mehr anschwoll. Und es fühlte sich aber so an, als müsste da irgendein Gift rauskommen. Und ich hatte ihr angeboten, ins Krankenhaus zu gehen, das wollte sie aber auf gar keinen Fall. Und mir gesagt, Baba, wenn du wirklich willst, dass ich das halte, dann musst du mir Ärzte schicken. Die kamen auch prompt und haben sie dann mit versorgt. Und das war ein Kontakt, wo ich, glaube ich, fast jeden Tag in der ersten Reihe saß und mit ihm immer direkt sprechen konnte und sagen konnte, also das kann ich nicht alleine halten, das ist mir viel zu riskant. Es hat aber tatsächlich eine innere Wunde nach außen gebracht für diese Frau. Also sie hat sich sehr verändert. Die Menschen, die sie kannten, waren sehr überrascht und sagten, wieso wird die plötzlich so lebendig? Und wir haben am Schluss ist sie dann trotzdem in die Klinik gegangen, weil das versorgt werden musste. Aber allein der Prozess, sie da zu versorgen, da zu sein, war nochmal ein Punkt für mich, dass es wichtig ist, mich doch wieder meinem alten Beruf zuzuwenden. Und dann hatte ich in der Zeit den Konflikt, ob ich denn nun auf Barbas Füße hin mich bewegen möchte oder nicht. Und es gibt dann so eine Szene, wo, bevor ich nach Indien fuhr, einer meiner Rechtsanwälte sagte, das würden Sie, sowas würden Sie doch nie machen, nicht? So auf die Knie fallen und dann die Füße von jemandem berühren. Seine Tochter war mit einem Inder verheiratet und das war seine Erfahrung. Dann habe ich gesagt, ja, und das weiß ich nicht, gell? Das muss man erst mal gucken. Aber das kam so als Dialog in mir auf, wo ich dachte, will ich das nicht?
Über diesen Konflikt hast du ja in deinem Buch geschrieben. Magst du diese Passage, die dein Leben so radikal verändert hat, einmal vorlesen?
Ja, es geht jetzt also um die Szene mit den Lotusfüßen. Zu meiner Überraschung sitze ich am nächsten Morgen beim Darshan in der ersten Reihe. Baba erscheint auf der Veranda. Ach, Swami, denke ich, du weißt. Spitzbübisch lacht er in meine Richtung. Ich weiß, dass er weiß. Ich starre fasziniert auf die Füße, die sich auf mich zubewegen, als sehe ich sie zum ersten Mal sich heben, schreiten, schweben. Kurz vor mir halten sie, er nimmt Briefe an. Sein rechter Fuß weist in meine Richtung. Es zieht mich nach vorne, unwiderstehlich. Meine Hände umfassen den Fuß, der Kopf berührt die Erde. Ich schließe die Augen, der innere und der äußere Baba. Es ist kein Unterschied. Ich bin glücklich. Dann habe ich mir klar gemacht, nein, ich verneige mich ja gar nicht vor ihm als Person, sondern vor dem, was er repräsentiert. Und davor habe ich überhaupt kein Problem, mich zu verneigen, denn das ist das, was uns ja erschaffen hat. Das ist ja sozusagen der große Geist. Und das war eh immer ein Konflikt für mich, denn mein Gott von meiner Ausrichtung her ist formlos und kann viele Formen nehmen. Und meine Lehrer haben viele Formen in meinem Leben. Also Baba war sozusagen die Form, wo es um die Herzöffnung geht. Aber ich habe auch eine sehr enge Beziehung zum Dalai Lama für mich, wo es einfach eine andere Richtung ist, oder zum Tao.
Meinst du mit dem formlosen Gott dein schon erwähntes Energiefeld?
Ein formloser Gott ist für viele Menschen schwierig. Für viele Menschen ist es wichtig, das zunächst einer realen menschlichen Gestalt gegenüber ausdrücken zu können. Das war für mich auch wichtig. Obwohl mein Gott vorher formlos war, hier formlos war und danach formlos war, war es dennoch wichtig, eine konkrete Gestalt zu haben. Und sie war damals ja nah. Ich weiß nicht, wie ich das heute finden würde. Es war einfach diese reine Herzensöffnung. Und diese Öffnung zur Freude hin, das ist, denke ich, das Wichtigste für mich gewesen. Es ist ein langsamer Prozess der Öffnung gewesen. Dazu war die Verletzung zu tief. Es ist wichtig, den Leuten zu sagen, man kann da rauskommen. Man kann da rauskommen. Das ist ja im Grunde die Botschaft. Es ist möglich, rauszukommen. Es ist möglich, zu versöhnen. Es ist möglich, die Dinge im größeren Kontext zu sehen. dann auch zu sagen, es ist notwendig, dass wir die Ketten durchbrechen und sozusagen die Versöhnung, die Liebe zurückgeben können. Und das ist unsere Aufgabe. Und aus dem Grunde ist es mir wichtig auch zu sagen, ja, es gibt natürlich Ereignisse, an denen arbeitet man sein Leben lang. Das ist keine Frage.
Lass uns doch noch einmal zu dem Punkt kommen, als du Babas Füße berührt hast. Danach brach ja deine bisherige Welt zusammen.
Ja, dann brach meine Welt zusammen am Nachmittag. Und ich hatte vorher ein Buch gelesen von einem Inder, Goel heißt er. Der hat ein Buch geschrieben über Kundalini und das dritte Auge. Und ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, so ein Schwachsinn, Gott sei Dank, hast du damit überhaupt nichts zu tun. Und dann hatte ich damit zu tun. Ich kannte jetzt von dem Buch die Phänomene und wusste aber, da dieser Prozess ja ausgelöst worden war, dadurch, dass ich seine Füße berührt hatte, dass ich geschützt war. Goel beschreibt einen Prozess, der ungeschützt ist, der ihn in die Psychiatrie gebracht hat und erst in einem längeren Prozess dann zu einem guten Kundalini-Prozess wurde. Ich war mir sehr sicher, das ist geschützt. Und dann gab es 10 Tage, wo ich wirklich in der ersten Reihe war. Und er kam jedes Mal vorbei und sagte, alles okay, alles okay, alles okay. Meine Welt zerbrach. Ich konnte also die normalen Dinge des Lebens nicht mehr zusammenhalten und sollte aber in 14 Tagen abfahren. Und habe gesagt, ich kann in dem Zustand überhaupt nicht fahren. Wie soll das gehen?
Ist es dir möglich, diesen Zustand zu beschreiben?
Ja, es ist ein Gefühl gewesen, als würde sich mein Horizont über alle Maßen erweitern. Man könnte sagen, als wäre ich im Universum aufgespannt. Der zeitliche Rahmen zerbrach. Ich hatte weiterhin die Ambivalenz, will ich in ein Interview oder nicht? Und es gab beide Seiten. Die eine Seite, die sagte, um Gottes Willen, das ist mir viel zu dicht. In dem Zustand kann ich das gar nicht haben. Und dann auch die Erkenntnis, das ist auch gar nicht nötig. Ich habe das Interview ja täglich im Darshan. Er ist ja ständig da und kontrolliert und guckt, das war auch mein Gefühl. Nicht? Ist sie noch sozusagen hier im Leben und ist sie noch da und kann sie es halten? Und was braucht sie an Unterstützung? Das war schon mein Gefühl. Nicht? Das Gefühl, also ich bin sicher, das hat sich dann über 15 Jahre weiterentwickelt, der Kundalini-Prozess. Das war sozusagen der Start. Und dann 3 Tage vor der Abfahrt kam er vorbei, stellte seinen Fuß wieder hin und das Ganze war vorbei. Und ich bin gefahren.
Du hattest vorhin erzählt, dass du Barbara Briefe geschrieben hast. Es ging dabei um Findhorn.
Soll ich nach Findhorn gehen? Und hatte das schon so formuliert, ich sagte, wenn du dann hinschaust, dann soll ich da nicht hingehen. Und dann ging er also da vorbei, ich hielt ihm den Brief hin, er ging vorbei und ich dachte, na Gott sei Dank, er geht vorbei, das ist eben klar, dass ich da nicht hingehen soll. Und dann dreht er sich um, guckt mich direkt an und sagt, dann habe ich gedacht, alles klar, Findhorn. Ich hatte also vorgehabt, nach Goa zu fahren und es kam dann in den Tagen, wo ich das plante, täglich mehrere Leute auf mich zu, die sagten, nach Goa fährst du nicht. Du machst eine Tempelreise durch den Norden und triffst Goel. Ich bin natürlich nicht nach Goa gefahren, sondern ich habe eine Tempelreise gemacht. Den Gang ist lang und alles klappte. Ich war eine traumhafte Reise. Und tatsächlich habe ich dann Goel in Delhi getroffen. Und er hatte ein Interesse daran, dass die Bücher in Deutschland übersetzt und veröffentlicht werden. Und ich hatte ihm dann versprochen, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, werde ich es einem Verlag anbieten. Dann ist die Übersetzung an mich gefallen.
Also Findhorn, hattest du das schon vorher geplant?
Ja, bevor ich nach Indien kam, hatte ich mich in Findhorn beworben als Mitglied und hatte aber auch da gesagt, also ich komme nicht für die Besucher, wenn ich komme, komme ich für die Community. Wenn werde ich mit der Community arbeiten? Und dann hatten die mir gesagt, ganz falsches Konzept, darum geht es nicht, hier ist World Service, hier kommen wir für die Besucher. Und ich hatte gesagt, nein, das brauche ich nicht. Die Besucher, die herkommen, habe ich zu Hause, da verdiene ich Geld mit. Dafür komme ich nicht her umsonst. Das kann es nicht sein.
Kannst du einmal kurz erklären, was Findhorn ist? Es liegt ja im Nordosten von Schottland und wurde 1962 gegründet.
Ja, Findhorn ist die älteste Gemeinschaft Europas. Die ist 62 gegründet worden von einem Ehepaar, Eileen und Peter Keddy. Und einer Frau, Dorothy McLean. Findhorn wurde dann praktisch in einem Wohnpark errichtet. Also mit der Voraussage, es würde ein größeres Zentrum werden. Erst eben ein kleiner Park, dann ein Dorf, dann eine Stadt, wo es um die Harmonie oder den Einklang mit dem Leben, mit der Natur geht. Und Findhorn begann dann mit diesen dreien und ihren drei oder vier Kindern in einem Wohnwagen. Und sie fingen an, mit den Naturessenzen zu arbeiten. Die heißen im Sanskrit Devas. Und sie fingen an, Gärten zu bauen. Darüber sind sie erst bekannt geworden, weil sie Früchte hervorbrachten, so der Mythos, die überdimensional groß waren auf Sandboden. Stimmt natürlich nicht ganz. Wenn man hinschaut, haben sie natürlich auch gedüngt. Dennoch, sie waren größer als selbst bei dem gedüngten Land, man es hätte erwarten können. Aber es ist so eins von Peter Keddys Stories gewesen, die zum Mythos gehören. Jede Gemeinschaft hat ja auch so einen Mythos. Und Findhorn entwickelte sich dann tatsächlich zu einer größeren Gemeinschaft und zog sehr viele Menschen an aus der ganzen Welt. Wobei eben jeder nach seiner Fasson, nach seinem Inneren, seinen Weg beschreiten kann. Es gibt also keinen Guru, also Lehrer, wie jetzt hier im Ashram, sondern es gibt sozusagen auch das Energiefeld, was arbeitet. Und am Anfang meiner Zeit sah ich sozusagen immer oben, sozusagen über den Wolken, die andere Schule, so habe ich die immer genannt, das wirkliche Personal, was uns da unten sozusagen kleinschrottete. Peter Keddy hat Findhorn immer als das Grab des Egos bezeichnet und das ist es auch, man wird wirklich geschreddet. Und ich sah also oben immer die Schule, ich sah also auch nicht die Leute, die Findhorn geleitet haben, als diejenigen, die jetzt an der Spitze waren, sondern wir waren alle in bestimmten Positionen, wo wir was zu lernen hatten. Die wirkliche Schule saß im nicht verkörperten Bereich. Und das Rad drehte sich in immer weiterer Runde und jeder ging rein und kam raus. Und der Engel von Findhorn, wie wir ihn nannten, hatte ihn einmal ausgelutscht und wieder ausgespuckt und dem Leben zurückgegeben. Und für mich war dann Findhorn die Fortsetzung vom Ashram. Also nach der Zeit hier hatte ich den Eindruck, gut, jetzt geht es darum, das, was ich hier gelernt habe im Leben, wirklich leben. Also nicht sozusagen im Rückzug, denn der Ashram war ja auch eine wunderbare Rückzugsmöglichkeit. Ich konnte mich in den Tempel setzen, ich war für mich, Findhorn war die Hölle. Also es war mit meiner härtesten Jahre, ich war 12 Jahre in Findhorn. Von der Gemeinschaft her ist ein Mikrokosmos der Welt oder der Kultur, es ist sozusagen alles da. Die Auseinandersetzung, der Anspruch ist sehr hoch. Findhorn hat den Anspruch, dass durch den Einklang auf das Höchste man zu gemeinsamen Entscheidungen kommt, das nennt sich Attunement, aber natürlich ist es nicht so. Also ich fand das überhaupt nicht zu managen, mit dem Anspruch, dass man jedes Mal Entscheidungen im Einklang treffen musste. Das ging einfach nicht. Und das hat sich dann auch in der Struktur verändert. Aber zunächst bin ich hingekommen und habe gesagt, also ich möchte wirklich mit dem ganzen psychotherapeutischen Bereich nichts zu tun haben. Und was ich immer sehr geliebt habe, ist Kochen. Ich konnte dann mit dem Bäcker im Dorf arbeiten und ihm zeigen, wie man ökologisches Brot backt und die Bauern rausfinden, die ökologisch anbauten, und konnte über die Produkte entscheiden und habe dann also kleine Zettelchen gemacht zu jeder Mahlzeit, was gesunde Ernährung ist. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt für einen kleinen Freundeskreis koche oder für 200 Leute. Man muss natürlich ein bisschen umlernen. Ich habe das dann immer Gruppendynamik mit Medium genannt, das Kochen in der Küche. Weil man da manchmal mit 5 Sprachen operieren musste und trotzdem um 12 Uhr ein Mahl für 200 Leute stehen haben musste. Und dann auch einfach schauen musste, wer macht eigentlich was. Es gab Leute, die meditierten den ganzen Morgen über dem Salat. Während man aber natürlich irgendwo das Mahl produziert haben musste. Also es hatte so seine Anforderungen auf der ganz konkreten Ebene. Und das ist dann anders als hier im Ashram, wo man natürlich sich in den Tempel setzt und sich das denken kann und sagen kann, wunderbar, wie er das macht, liebe alle Diener allen, wie macht er das bloß den ganzen Tag und das seit 83 Jahren? Das ist ja eine übermenschliche Geschichte, sowas zu machen. Also wir haben es sozusagen im Klein-Klein exerziert, in der täglichen Herausforderung, wo wir natürlich immer an unsere Grenzen stießen, aber dann auch die Grenzen transzendiert haben. Und von daher war es für mich eine sehr wichtige Erfahrung, das im Leben zu stehen. Ich bin dann nach 1,5 Jahren, nachdem ich mich dann also gründlich über den Bildungsbereich aufgeregt hatte, aufgefordert gewesen, in den Bildungsbereich selber einzutreten und den auch in einem bestimmten Bereich zu leiten, was ich dann auch übernommen habe. Das war dann die nächste Herausforderung auf der höheren Ebene, aber im Grunde dasselbe in Grün, nämlich tatsächlich so lange miteinander zu arbeiten, bis wir im Einklang waren. Und wir waren oft wirklich sehr unterschiedlich, die Dinge durchzuarbeiten, die Harmonie zu finden und die Dinge voranzubringen. Findhorn, das muss ich dann auch sagen, war natürlich ein sehr wichtiger Rahmen für mich für den Kundalini-Prozess. Es war ein Schutzraum. Es war mir dann sehr schnell auch klar, dass ich deswegen unter anderem auch da war. Denn das hätte ich natürlich außerhalb in so einem normalen Beruf gar nicht so gut machen können. Da sind die Findhörnchen viel sensibler und unterstützen haben auch ein bestimmtes Verständnis für solche Prozesse. Und da ich ja wusste, dass der Prozess länger dauern würde und dass ich mindestens 10 Jahre ein Findhorn sein würde, habe ich dann gesagt, gut, es war ja schon im Ashram sehr karg. Da habe ich ja immer noch in den Chats gewohnt mit so einem kleinen Parkplatz zwischen den Saris, wie ich das genannt habe. Viel mehr war es ja nicht, wenn man die Matratze hinlegen konnte. Und Findhorn war ähnlich. Mein erster Wohnplatz war ein zugiger Karawan, wo der Wind so durchpfiff. Es war minus 15 Grad. Ich saß im Bett mit meiner gesamten Kleidung, die Ölheizung leckte so stark, dass sie die Lebensmittel verdarb, deswegen habe ich sie abgestellt und habe dann gedacht, unter solchen Wohnverhältnissen kann ich nicht leben. Und ich habe dann ein ökologisches Haus dort gebaut, ohne Geld, das war die andere Herausforderung, denn ich hatte keins. Habe dann gedacht, gut, Findhorn basiert auf den Gesetzen der Manifestation. Das heißt, wenn meine Zielsetzung klar ist, dann muss das Universum mir die entsprechenden Mittel geben. Das hört sich gut an, ist in der Praxis etwas schwieriger, denn das heißt, dass ich in all meinen Ebenen rein sein muss, damit das funktioniert. Und das war dann wie Hase und Igel, immer wenn ich das Geld hatte, wurde es teurer und ich habe dann meine ganze Kreativität gebraucht, um das tatsächlich dann auch umsetzen zu können. Und habe das Haus dann als Frühstückspension geführt, um darüber auch Einnahmen zu erzielen. Und hatte dann die Welt zu Gast. Also das war dann wunderbar. Ich hatte dann einfache Leute von der Straße bis hin zum Präsidenten der Osho-Universität oder Generälen der amerikanischen Regierung und den besten Workshop-Leitern der Welt hatte ich dann in meinem Haus zu Gast. Das habe ich sehr genossen. Also ich hatte das Gefühl, ich bin mit der Welt unmittelbar verbunden.
Ulla, aus deiner heutigen Sicht hier in Prashanthi Nilayam, welches war denn der wichtigste innere Prozess, den du dann nachher in Findhorn durchgemacht hast?
Das war der Hintergrund dafür, dass diese drei Teile, die ich jetzt am Anfang hier beschrieben habe, dass die so getrennt waren. In Findhorn wurde da nämlich deutlich, und das ist das, worüber ich jetzt sozusagen als Abschluss von dem Buch nochmal schreibe, dass ich mit 4 Jahren in eine Situation geriet mit den Jungen meines Platzes, die waren so zwischen 5 und 17, die feststellten, dass ich in einem entscheidenden Punkt anders war als sie. Ich war eins der ganz wenigen Mädchen, die es da gab. Und das eskalierte in eine Gruppenvergewaltigung. Und das eskalierte darin, dass einer der älteren Jungen mit einem Gürtel mich dann erwürgte, sodass ich fast tot war. Und das war mit der Grund, warum dann Jivatman, also die Seele, sich hinter die Mauer zurückgezogen hat, weil sie daraus geschlossen hat, dieses Leben ist gefährlich. Ich war ja bis dahin nach Aussagen aller ein ausgesprochen sprühendes Mädchen und die Konsequenz, die meine Seele daraus gezogen hat, war, halte diesen Teil zurück. Und die Zeit hier war dann die Öffnung, obwohl ich damals das noch nicht wusste. Und das war dann klar, dass ich natürlich dahin gezogen war, mit Menschen an ihrem sexuellen Missbrauch zu arbeiten und das ist ein großer Teil meiner Arbeit auch gewesen. Defizite in der Entwicklung, Schutz der Seele, wie das repariert werden kann. Und Fintorn zog viele Menschen an, denn in dem Sinne sind sich beide ähnlich. Gell? Beide, nicht sowohl Barbara wie aber auch Fintorn, haben ja Liebe als den Kern. Und diese Liebe zieht natürlich die Menschen auch an, die ihre Seele freisetzen wollen und die sie der Liebe wieder öffnen wollen. Und Fintorn war auch voll von diesen Menschen, von daher war das sowohl von meiner eigenen Geschichte her, wie auch von der Arbeit her, natürlich dann die Plattform, wo es darum ging zu sehen, wie können wir diese Liebe denn tatsächlich lieben und uns darin auch so sicher und geschützt fühlen, dass wir diese Liebe auch den Menschen gegenüber ausdrücken können, aber auch gleichzeitig die Unterscheidungsfähigkeit haben, wo das nicht angemessen ist, das zu tun. Und das war ein großer Teil der Arbeit dort. Wie kann man also diese negativen Lebensstrategien, die ja dann eine Folge aus diesen Situationen sind, umdrehen in positive, lebenserweiternde Konzepte und Verhaltensweisen und Gefühle? Und in Fintorn ging es dann über die inneren Bilder. Es öffnete sich meine eigene Intuition und das erlaubte mir dann, mit den Menschen zurückzugehen in das Geschehen und das Geschehen direkt zu verändern. Und darüber auch ein Stück Versöhnung herzustellen, indem ich also den Betreffenden helfen konnte, die Situation sozusagen aus der Buddy-Perspektive zu sehen, aus der Perspektive des neutralen Zeugen und zu sehen, wir sind alle Teil des großen Spiels. Wir haben da bestimmte Protagonisten, wir gehören auch dazu. Es sind bestimmte Lernerfahrungen. Und wenn ich die Lernerfahrungen ernten kann, dann kann ich natürlich anders weitergehen. Dann kann ich mich verabschieden von der Opferrolle, von der Verletzung, von dem Ärger, die immer mit solchen Situationen einhergehen. Sich der Liebe öffnen, sich der Versöhnung öffnen und von daraus die Kraft beziehen.
Du hast Fintorn dann aus persönlichen Gründen verlassen und nun, nach 22 Jahren, bist du das erste Mal wieder hier in Puttaparthi. Das zweite Mal überhaupt. Wieso bist du jetzt wieder hier?
Zu meiner eigenen Überraschung. Gell? Ich bin aus Fintorn weg. Ja, meine Eltern wurden pflegebedürftig. Und dann hatte ich vor anderthalb Jahren einen ganz merkwürdigen Unfall, der mich hierher gebracht hat wieder. Ich bin beim Pflaumenpflücken von einer Leiter, die kippte, abgesprungen. Gut abgesprungen, wie ich fand. Bin links gut aufgekommen. Habe rechts mit dem Oberschenkelknochen den Unterschenkelkopf völlig zertrümmert. Das ist dann noch in der Nacht operiert worden. Dabei habe ich dann leider Krankenhauskeime, den Staphylococcus aureus, abgekriegt. Das hat dann eine sehr lange Geschichte gegeben. Es ist immer auch noch nicht in Ordnung, es ist weiterhin schmerzhaft. Und als ich dann so richtig deprimiert war, hat dann eine Freundin dann gesagt, ich glaube, du musst wieder schreiben. Ich habe gesagt, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe alles gesagt. Und sie hat gesagt, nein, du musst wieder schreiben. Und dann kam die Information, schreibe das Ende.
Jenes Buches, welches du vor 22 Jahren geschrieben hast.
Ja, das Buch zu meiner Zeit hier im Ashram und gib es wieder neu raus. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich es zu Ende schreiben soll, dann muss ich hierher zurückkehren. Dann muss ich mich sozusagen an die Zeit anschließen und dann muss ich das niederschreiben, was in der Zwischenzeit war. Und davon habe ich das meiste geschrieben, weil das ist nicht viel, das sind 35 Seiten. Den Schluss habe ich noch nicht, da warte ich drauf, was sich jetzt hier noch ereignet. Aber ich fühle mich hier durchaus in dieser Weise angenommen. Es gab hier am Anfang, es war ja Weihnachten, da war es sehr voll, so ein paar Szenen, wo ich merkte, nee, das tut mir nicht gut im Darshan, denn ich bräuchte im Grunde einen Stuhl, aber ich kam erst Heiligabend an, da waren die ganzen Buttons für die Stühle schon vergeben. Auch mit der Erde konnte ich da noch nicht sitzen, das Bein war noch sehr schmerzhaft, sodass ich dann gedacht habe, ich brauche nicht in den Darshan, der ist ja sowieso hier. Ich bin hier in seinem Energiefeld. Und als ich noch mit dieser Frage gerungen habe, stand ich da irgendwie auf der Straße rum und höre da plötzlich irgend so ein Getöse und drehe mich da gerade um. Da fährt er ganz dicht an mir vorbei, was mir dann bestätigt hat, genau, es ist ja überall. Ich muss ja nicht deswegen mein Bein riskieren und mich da in einen übervollen Tempel setzen. Und von daher sitze ich hier sehr entspannt und schaue, was auf mich zukommt und schreibe das entsprechend.
Welches war oder ist denn deine wichtigste Erfahrung, die dir Baba gezeigt hat?
Dass die Herzöffnung möglich war, ist die Erfahrung, dass ich mich angenommen gefühlt habe in diesem Band der Liebe, dass ich mich sehr unterstützt gefühlt habe, dass sich die Dinge hier immer sehr unmittelbar gefügt haben, dass mir hier viele Dinge begegnet sind, die mich angeregt haben, über mein Leben nachzudenken, über das Leben im Allgemeinen nachzudenken, auch über die Aufgabe nachzudenken. Also die Erfahrung hier, kann ich sagen, das ist Baba, ich kann sagen, das ist Gott, ich kann sagen, das ist der Schöpfergeist, das ist für mich alles eins. Die Erfahrung war auch, ich und dieses Ich ist jetzt Jivatman, nicht das Ego, ich und er sind eins, da ist kein Unterschied. Wir sind halt im großen Strom des Universums am unterschiedlichen Ort, aber wir sind trotzdem derselbe Strom des Universums. Nicht? Wir sind einfach da, wo wir sind, aber es ist derselbe Strom. Also dieses Gefühl der Vielfalt in der Einheit, und auch das Gefühl, es ist in Ordnung, so zu sein, wie ich bin. Es ist auf dem richtigen Weg. Geh weiter. Leute, die dann hier das Buch gelesen haben, haben dann gesagt, ja, du bist ja oben auf dem Berg angekommen. Ich habe gesagt, ja, ich bin oben auf dem Berg angekommen und habe gesehen, es ist ein Hochplateau. Ich fange erst an. Und das Hochplateau geht natürlich weiter, denn es gibt da viele weitere Wege und Höhen und Tiefen, durch die wir schreiten. Aber hier war ein wichtiger Drehpunkt für mich. Ich habe mich nie zu diesem Devotee geeignet, das war ich nie, der dann sagt, oh Baba, ich bin so klein, du bist so groß. Also das war nie meins. Also ich möchte auch nicht missverstanden werden. Ich habe sehr viel Respekt und Achtung, wo ich denke, das ist nicht menschlich. Ich konnte mir keinen Menschen vorstellen, der das durchhalten könnte, nicht? Diese Art von ständiger Präsenz und immer Dasein. Aber ich denke auch, wir sind jeder an unserem Platz und daran habe ich mich bestätigt gefühlt. Wir haben alle unsere Aufgabe, wir sind alle in dem, was wir tun, einzigartig und wichtig. Und in diesem Sinne fühle ich mich Teil dieses Stroms. Und in diesem Sinne ist er für mich eine ganz wichtige Hilfe gewesen auf diesem Weg. Und es hat eine Reihe anderer Lehrer gegeben. Einer meiner Lehrer meinte mal, meine Lehrer sind die Menschen. Und ich glaube, das stimmt. Das sind all die Menschen, die mir begegnen, mit denen ich arbeite. Das sind meine Lehrer. Ich lerne von allen. Und ich lerne begeistert von allen. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich finde das also sehr spannend, was mir da begegnet. Und ich kann, also in Fintern würden wir sagen, finde Gott in jedem. Und das ist für mich tatsächlich auch die Botschaft. Für mich ist das in jedem und in allem. Und es ist eben nicht so personalisiert, das war es nie. Und von daher denke ich, ist mein Weg eben auch einer der vielen Wege. Wenn es auch nicht der klassische Devotee-Weg ist, wo ich da stehe und sage, Baba, ich danke dir. Also das ist nicht so meins. Aber ich kann in mir die Reinheit der Seele fühlen. Und da fühle ich mich gesehen von ihm. Und von ihm habe ich mich da auch immer erkannt gefühlt. Und von ihm habe ich mich da auch bestätigt gefühlt. Ich hatte den Eindruck, er sieht durch die Mauer, er sieht durch die Fassade und er sieht, was wirklich ist. Und dann geht mir das Herz auf, wenn ich ihn sehe. Und das ist fein.
Du betonst gern und oft, dass du kein typischer Devotee bist. Aber in deinem Buch sind trotzdem ein paar typische Devotee-Geschichten. Wie war das zum Beispiel mit der Rose? Erzähl doch mal.
Ja, da sind natürlich eine Reihe Geschichten drin. Ich habe ja sehr mit mir gekämpft, ob ich ihm eine Rose gebe oder nicht. Und habe dann aber gedacht, gut, es ist aber für mich stimmig, das zu tun. Ich möchte ihm eine Rose geben. Und habe dann die Rose ihm entgegengehalten. Und dann hat er die Rose genommen und hat sie der Frau neben mir hineingelegt in ihren Schoß und das gesegnet. Und dann habe ich mir wieder ein Blatt von dieser Rose genommen, sodass ich das auch hatte. Und das fand ich dann einen wunderschönen Kreislauf. Das war das eine. Und die andere Erfahrung, da hatte ich das Manuskript fertig, da hatte ich dann einen Riesenkonflikt. Zeige ich ihm das Manuskript oder nicht? Ich hatte es ja fertig geschrieben. Es waren 3 dicke Aktenordner. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, also ich muss ihm das schon zeigen. Und will ich das nicht. Habe also diese 3 Aktenordner gegriffen und bin erst mal ganz hinten in der Reihe gelandet und habe gedacht, Gott sei Dank, das brauchst du nicht zu tun. Bin wieder gegangen. Dann habe ich gedacht, nein, drück dich nicht. Und habe mir wieder die 3 Aktenordner gegriffen und bin dann, oh Schreck, in einen dieser exponierten Eckplätze gekommen, wo man sich dann ja eigentlich nicht mehr drücken kann, weil es klar ist, der kommt entweder vorne rum oder er kommt seitlich rum, aber ich sitze an dem Eckplatz. Er ist dann natürlich auch schnurstracks auf mich zu und ich bin dann tatsächlich auf meine Knie und habe ihm die drei Aktenordner hingehalten. Und der hat dann dreimal draufgeschlagen, hat gesagt, very, very happy. Und dann bin ich in mich zusammengesunken. Das war eine zweite Erfahrung, die wichtig war. Und eine dritte Erfahrung, ich hatte ein Interview, ich saß ganz hinten. Es war schweigend, es war klar, dies ist der Raum für meine Frage. Und ich habe ihn dann gefragt, wie komme ich mit meinem Ego zurecht? Wie kann ich mein Ego abstreifen? Dann hat er mich ganz lange angeguckt und hat gesagt, du bist kein Ego, du bist du. Und dann bin ich völlig benebelt rausgegangen. Und dann hat das ein oder zwei Tage gedauert, bis es dann geklickt hat. Und ich dachte, ja, ich bin er, er ist ich, wir sind alle derselbe Strom.
Danke für dieses Gespräch.
Ja, es war mir ein Vergnügen.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren zu Gast bei Ulla Sebastian in Puttaparthi, wo sie an einer Ergänzung zu ihrem Buch Erfahrungen mit Sai Baba schrieb, welches sie vor 22 Jahren begonnen hatte. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute am Mikrofon ihre Evelyn Seliger.